Liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie es schon gemerkt, um was es heute gehen soll. Um das Wasser. Und nicht um irgendein Wasser, auch nicht um Regenwasser, von dem wir ja in diesem Sommer genug bekommen haben. Nein, um etwas ganz, ein ganz besonderes Wasser. Und ich lese nun den Predigttext für den 10. Sonntag nach Trinitatis, und zwar aus der württembergischen Predigtreihe, Jesaja 44, die Verse 1 bis 5. So höre nun mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat, und der dir beisteht von Mutterleibe an. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn, und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und wieder ein anderer wird in seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. Ja, liebe Gemeinde, Bilder von Durst und Dürre, die uns der Prophet hier vor Augen stellt, sind uns von heißen Sommertagen wohl vertraut. Vielleicht nicht gerade aus diesem Sommer, aber aus anderen zurückliegenden Sommern. Oder falls wir schon mal eine Reise gemacht haben in Ländern, in denen lange, lange Zeit Dürreperioden zu verzeichnen sind, in denen es nicht nur wochenlang, sondern monatelang nicht regnet. Unbarmherzig brennt die Sonne vom Himmel, der Schweiß rennt in Strömen, die Kehle wird immer trockener. Und wie köstlich ist da ein Schluck Wasser, ein erfrischendes Getränk im Schatten eines schönen Baumes oder der Besuch in einer Oase, einer Raststätte. Wenn die Hitze monatelang anhält, lechzen Mensch und Tier, ja die ganze ausgedörrte Natur nach einem erfrischenden Regen. Denn Wasser bedeutet Leben. Ohne Wasser kann es kein Leben auf Dauer geben. Und Ausbleiben des Wassers, Dürre, bedeutet letztendlich den Tod. Dürre und Durst, das kennen wir freilich auch in einem ganz anderen übertragenen Sinn. Manchmal sprechen wir ja vom Lebensdurst des Menschen. Denken wir etwa an einen jungen Mann, der es daheim satt hat, der die Schufterei im elterlichen Betrieb satt hat und nicht mehr mitmachen will. Er steigt aus und probiert es mit allen möglichen anderen Jobs, aber letztlich findet er keine Befriedigung darin. Manche Menschen möchten nach dem elenden, langen Alltagstrott einfach ausbrechen oder sich selbst verwirklichen endlich einmal. Sich nicht immer herumstoßen und zu lassen und sagen lassen, was man tun und lassen soll. Manchmal geht das gut. Manchmal geraten Menschen dann aber auch auf eine schiefe Bahn. Was ist das nicht? Nichts anderes als ein Zeichen für ungestillten Durst nach Leben, nach gutem, wahren Leben. Wir möchten vielleicht auch jetzt in der Urlaubs- und Ferienzeit an die Heerscharen, die Millionen von Urlaubern und Reisenden denken, die unterwegs sind. Urlaub, das ist ja an sich etwas Schönes und Wichtiges, den sich nicht alle Menschen leisten können. Aber jeder von uns braucht Zeiten, in denen einmal ausspannen und auf andere Gedanken kommen kann. Aber fragen wir uns doch einmal, ob nicht in diesem massenhaften Hinausstreben bis in die entferntesten Winkel der Erde nicht auch ein letztlich ungestilltes Verlangen, ein Durst nach Leben verbirgt. Die Suche nach etwas, was den Menschen im normalen Alltag versagt zu sein scheint. Finden wir Deutschen oft als die Weltmeister im Reisen bezeichnet, aber wirklich draußen das, was wir suchen? Durst und Dürre. Das gibt es auch bei alten und kranken Menschen. Endlos dehnt sich der Tag. Man wartet und hat Sehnsucht, dass ein Mensch, ein Besucher vorbeikommt, der einem ein klein wenig Anteil gibt am Leben draußen, was draußen vorgeht. Auch das kann Durst nach Leben sein. Und mehr noch, Durst und Dürre, gibt es das nicht auch in unserer Kirche? Wenn wir nur einmal betrachten, wie viele, oder sollte ich besser sagen, wie wenige Gemeindeglieder in manchen Orten am Gottesdienst teilnehmen, Gomaringen natürlich ausgenommen. Ich komme in viele Gemeinden im Kirchenbezirk Tübingen als Predikant. Und da sitzen manchmal nur 10, 12, 14, 20, wenn es hochkommt, vielleicht 30 oder 40 Gemeindeglieder. Nicht in winzigen Orten, sondern in Orten, in denen mehrere tausend Menschen leben. Muss uns das nicht auch als dürr und abgestorben erscheinen? Man sagt ja, viele Menschen sehnen sich nach einem festen Halt, nach Gemeinschaft, nach Spiritualität. Aber wie lebendig ist denn Glaube, Hoffnung, Liebe bei uns im Alltag wirklich? Haben sich da in unserem einstmals so christlich geprägten Land nicht auch große geistliche Wüsten ausgebreitet, von ein paar Oasen wie Gomaringen abgesehen? Zum Glück gibt es immer noch Menschen, die sich da und dort für eine neue Belebung einsetzen und sich einsetzen lassen. Die Worte unseres Bibeltextes aus Jesaja 44 ergingen zum ersten Mal an die Juden in der babylonischen Gefangenschaft. Sie erlebten im heißen und regenlosen Sommern des Zweistromlandes Mesopotamien, was Durst und Dürre ist, wahrlich. Trockene Gaumen, ausgemergelte Körper war ihr tägliches Los. Aber noch viel mehr dürstete ihre Seele. Wie ein versengender Wüstenwind kam auch der Spott der Besieger noch über sie. Die Sehnsucht nach der Heimat zehrte an ihnen. Würden sie jemals ihre Heimat wiedersehen? Oder müssten sie es aufgeben und fahren lassen? Innerlich verdursten und am schlimmsten für sie noch fern der Heimatstadt Jerusalem mit ihrem prächtigen Tempel, auch Gott ferne zu sein. Dürre und Durst, das sind für den Propheten Bilder für die aussichtslos erscheinende Situation seines Volkes, für die Not und das Stöhnen seiner Landsleute, für Menschen ohne Perspektive, aber mit Zweifeln an Gott. Aber da plötzlich in dieses allgemeine Seufzen und Resignieren diese Worte des Propheten: So höre nun Israel, so spricht der Herr, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Und dann lässt Gott seinen Propheten ein Regenbild malen, auf dem es nur so prasselt, auf dem sich die Risse im Erdreich schließen, die Weltenblumen ihre Köpfe wieder erheben, aufrichten, frische Pflanzen wie aus dem Nichts aus dem Boden schießen. Es grünt und blüht, nur so die Wüste lebt. Der Prophet hat damit dem Volk Israel in der Gefangenschaft neues Leben verheißen. Und diese Worte mussten ja wie ein erfrischender Regen auf diese ausgedörrten Seelen der Menschen wirken. Sie wussten wohl, dass sie auf eine Neubelebung, auf einen Neuanfang keinen Anspruch hatten, denn die Niederlage gegen die Babylonier und die Verschleppung ins Exil waren ja die Folge ihres eigenen Ungehorsams gegenüber Gott. Vielleicht spielt Gott darauf an, wenn er das Volk Israel hier mit Jakob anreden lässt. Jakob, das heißt ja wörtlich der Betrügerische und ist der Name des Erzvaters, der alles andere als ein mustergültiger Gottesmann war. Aber das Volk Israel braucht deshalb nicht länger das Gericht, den Zorn Gottes zu fürchten. Denn schon in dem nächsten Atemzug wird es mit dem Ehrennamen Jeschurun bedacht. Und das heißt der Redliche. Freilich nicht, weil sich die Menschen nur mit einem Mal radikal gewandelt hätten, sondern weil Gott in seiner unergründlichen, unausforschlichen Gnade die Menschen so liebevoll ansieht und sie von neuem Anteil haben lässt am Wunder des göttlichen Heils. Niemand kann sich das selbst verdienen und herbeiholen, sondern der unbegreifliche, unausforschliche Gott sucht in seiner Güte die Menschen auf, die Menschen auch hier in dieser Wüsten- und Dürrenot, sucht sie heraus als seine Partner, als seine Empfänger seiner göttlichen Liebe. Ganz gleich, mit welcher Vergangenheit sie dastehen. So einen Vorgang nennt man Erwählung. Weil ich dich, Israel, erwählt habe, brauchst du dich nicht länger in dieser deiner aussichtslosen Lage zu fürchten. In deiner äußeren und inneren Wüste soll neues Leben wachsen. Und wir wissen aus der Bibel, dass Gott dem Volk Israel dieses Versprechen gehalten hat. Die Juden durften letztlich aus Babel wieder heimkehren und den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Und so oft dieses Volk seither auch bekämpft und vertrieben worden ist, so ist es doch im vergangenen Jahrhundert in einer langen, komplizierten und wechselvollen Geschichte wieder zurückgekehrt und gewachsen bis auf den heutigen Tag. Und die Oasen und fruchtbaren Landstriche, die wir heute in den Wüsten dort antreffen, sind sie nicht auch ein Beweis dafür, den Fleiß der Bewohner, ein Zeichen dafür, dass Gott weiterhin an seinem Volk festhält? Nun sind wir, liebe Gemeinde, allerdings hier nicht in Israel, sondern in Gomaringen. Darf dann Gottes Verheißung, Wasser auf das Durstige und neues Leben in der Dürre auch uns gelten? Ganz gewiss, liebe Gemeinde. Im letzten Vers unseres Textes hatte der Prophet anzukündigen: Dieser wird sagen, ich bin des Herrn. Und ein anderer wird in seine Hand schreiben, dem Herrn eigen. In die Hand schreiben. Machen wir uns das einmal klar, was das ist. Schauen wir mal unsere Hand, unsere linke oder rechte Hand an. Da ist es hineingeschrieben, ganz deutlich, welchem Herrn wir gehören. Die Ausleger weisen uns darauf hin, dass diese Worte im Blick auf Nichtjuden gesagt werden. Es sollen Angehörige anderer Völker zum Gott Israels finden und zu seinen Angehörigen werden. Und das trifft ja auch auf uns zu. Durch Jesus Christus sind auch wir zu Gottes Kindern erwählt und in seine Familie aufgenommen worden. Es ist in unsere Hand unauslöschbar eingraviert. Und in Wort und Wasser der Taufe hat er uns neues Leben geschenkt. Und das dürfen wir im Glauben annehmen und immer wieder bekennen: Ich gehöre dem Herrn. Ich bin sein Eigentum. Es ist in unsere Hand geschrieben. Und darum gelten Gottes Zusagen auch uns. Und es ist ja so, auch manche von Ihnen erleben vielleicht jetzt eine Zeit der Wüste, eine Zeit der Dürre, des Durstes. Und solch eine Dürre und solch eine Wüste kann verschiedene Namen, andere Namen haben. Sie kann Krankheit heißen, materielle Not, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und wie auch immer unsere Wüstenstrecke aussieht. Aber wir alle dürfen darauf vertrauen, dass uns diese großartige Verheißung Gottes gilt. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Junge Menschen oder auch ältere Menschen, die nach einem Inhalt, ein Ziel für ihr Leben suchen. Sie müssen nicht endlos in der Welt umherirren, um dann planlos, ziellos herumzusuchen, um dann schließlich doch irgendwann enttäuscht aufzugeben. Unser Herr will es hier und jetzt schenken. Ich bin gekommen, dass Sie das Leben und volle Genüge haben. Viele Zeugen berichten uns ja davon, wie dieses Versprechen, diese Verheißung an ihnen wahr geworden ist. Und wir leben ja in einer Zeit, wo viele Menschen auf der Suche sind, unterwegs sind, grenzenlose Bedürfnisbefriedigung. Manche flüchten sich in eine endlose Kette von Fun und Action und so weiter und Betriebsamkeit. Aber wir dürfen innehalten, still werden und gewahr werden, was der ewig reiche Gott für uns bereithält. Menschen, die in einer Not stehen, die innerlich ausgebrannt sind wie jene Verbannten in Babylon, die nicht recht sehen, wie es weitergehen soll in ihrem Leben, sie dürfen glauben, dass unser Herr, unser allmächtiger Gott, eine Erquickung für sie bereit hat. Er führt uns zum frischen Wasser, wie es in Psalm 23 heißt. Er führt uns auf rechter Straße, so wie er auch die Israeliten wieder heimgeführt hat nach Jerusalem. Und alte, kranke Menschen, die spüren, bei mir kann aber nichts mehr jung und grün und frisch werden. Bei mir geht's dem Ende zu. Sie dürfen glauben, Gott schafft auch hier neues Leben durch den Tod hindurch. Das hat er an Jesus Christus gezeigt. Neues Leben durch den Tod hindurch. Neues, ewiges Leben bei und mit Gott. Und wenn Sie zu den Menschen gehören, die Sorgen haben um unsere Kirche und unsere Gemeinden, dass sie so saft- und kraftlos sind und so wenig Leben in ihnen steckt, auch die dürfen sich von Gottes Verheißung hoffnungsvoll stimmen lassen. Denn er hat seinen lebensschaffenden Geist verheißen und immer wieder von Neuem auch ganz unerwartet, an ganz unerwarteten Stellen, wo die Menschen nichts mehr zu hoffen wagten, von Neuem ausgegossen. Menschen berufen hat zur Mitarbeit, zu einem neuen Aufbruch. Aber wir brauchen schon ein wenig Geduld und einen langen Atem. Auch die Verbannten, die exilierten Israeliten in Babylon konnten ja nicht gleich loslaufen am nächsten Tag wieder in die Heimat, sondern sie mussten auch warten, sie mussten lange warten, in Geduld. Aber die Verheißung gilt: Ich will meinen Geist auf deine Kinder ausgießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Wir dürfen also felsenfest gewiss sein, dass Gott mit seiner Gemeinde auch in schwierigen Zeiten weitermacht und seine Verheißungen wahr sein lässt, um seiner Ehre willen. Und so wollen wir auch heute, hier und jetzt Gott bei seiner Ehre und seinen Verheißungen nehmen und ihn im Gebet bitten: Herr, du hast Wasser versprochen auf alles Durstige. Dann stille auch unseren Durst. Du hast neues Leben versprochen, wo alles verdorrt scheint. Dann belebe auch uns neu. Du hast deinen Geist versprochen, dass er dein Volk, deine Kirche neu erwecke und wachsen und